Geschätzte Damen und Herren, es freut mich sehr, heute Sven Göggel und Tobias Schaffner zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen. Gerne möchte ich meine heutigen Gesprächspartner kurz vorstellen. Beginnen wir mit dir, Sven. Du hast nach deinem Studium an der Uni Zürich im Treasury bei Würth Finance gearbeitet und bist nunmehr seit dem Jahr 2013 bei EY in der Beratung tätig. Seit dem Jahr 2022 bist du Partner und verantwortest den Bereich Global Treasury Services in der Schweiz. Daneben schätzen wir es sehr, dass du an der Hochschule Luzern als Dozent im Fachkurs Swiss Treasury Practice aktiv bist. Dieser Fachkurs findet jeweils im Herbst statt und dort teilst du deine wertvollen Erfahrungen, insbesondere im Bereich der Digitalisierung der Corporate Treasury Funktion. Herzlich willkommen, Sven.
Vielen Dank, Thomas. Ich freue mich natürlich sehr, hier an diesem Podcast dabei zu sein und ein super spannendes Thema zu erörtern. Und auch wir natürlich den Dank zurück. Es ist immer toll für uns, mit der HSLU und mit dir zusammenzuarbeiten auf verschiedenen Themen, Fachkurs oder auch unsere Digitalisierungsstudie im Bereich Treasury, die wir ja vor gut anderthalb Jahren publiziert haben. Also von daher freue ich mich sehr, diese Zusammenarbeit auch im Bereich Web3 zu führen.
Ebenfalls anwesend zu diesem Gespräch ist dein geschätzter Kollege Tobias. Tobias, du hast an der Universität Basel studiert und dabei in einigen Publikationen die Auswirkungen von disruptiven Technologien auf die Wirtschaft untersucht. Nach verschiedenen Positionen bei IBM Schweiz hast du vor gut 3 Jahren zu EY ins Technology Consulting gewechselt. Unterdessen bist du dort Co-Leader für disruptive Technologien in der Schweiz, ein Team, das sich neben Augmented Reality beziehungsweise Virtual Reality oder Quantum Computing eben auch auf jegliche Anwendungen rund um Web3 Anwendungen spezialisiert. Daneben bist du auch als Gastdozent aktiv und hast sowohl im Inland als auch Ausland bereits einige Kurse zu disruptiven Technologien unterrichtet. Herzlich willkommen, Tobias.
Vielen Dank, Thomas.
Kürzlich durften wir seitens HSLU gemeinsam mit euch, mit EY, eine Studie mit dem Titel Finance in the Age of Web3 veröffentlichen. Sven hat es bereits angesprochen. Ich danke euch an dieser Stelle vielmals für die Zusammenarbeit. Ziel dieser heutigen Podcast-Episode ist es nun, die Studie vorzustellen und die wichtigsten Erkenntnisse herauszuschälen und auch zu diskutieren. Und bevor wir detailliert in das Thema rund um Web3 in Verbindung mit Treasury einsteigen, würde mich interessieren, was euch dazu bewegt hat, das Thema Web3 überhaupt aufzunehmen.
Ja, das ist natürlich für uns als EY sehr, sehr wichtig, dass wir immer on top von den neuesten Entwicklungen sind, insbesondere im Bereich Digitalisierung, im Bereich neuer Technologien. Und diesbezüglich verfolgen wir natürlich das Thema Blockchain, Cryptocurrency, Digital Assets schon seit Jahren und haben auch intern sehr großes Know-how und Expertise aufgebaut. Das Thema Web3 ist ja quasi die Weiterführung oder eine nächste Evolutionsphase der ganzen Blockchain-Thematik. Und für mich als Treasurer und Finanzmensch ist es natürlich sehr, sehr relevant. Aber wir werden sicher später, gehen wir da dann noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber warum wir das jetzt wirklich als Thema genommen haben, um hier auch eine Studie zusammen mit euch zu machen, ist halt wirklich, dass wir sehen, dass wir viele Anfragen kriegen zu dem Thema. Kunden, die sich gerne informieren, was die Use Cases sind, was allenfalls diese Technologie einem bringen kann. Und wir stellen halt auch fest, dass solche Anfragen oft eben nicht aus Finanzfunktionen kommen, sondern eher aus den Innovationsteams, die sich da solche Use Cases überlegen oder auch bereits am Implementieren sind. Und wir stellen fest, dass Finance und auch Treasury da oft nicht immer stark involviert sind oder diese Fragen nicht auf dem Tisch sind. Und deshalb haben wir uns zur Aufgabe gelegt, dass wir eigentlich das Thema mal aus einer Finanzbrille uns anschauen möchten und mal eruieren möchten, was ist eigentlich für eine Finanz- und insbesondere für eine Treasury-Funktion relevant in dem Thema.
Ja, diese Gelegenheit nutzen wir doch gleich, um den Einstieg in die Thematik rund um Web3 und deren Auswirkungen auf die Finance-Funktion zu finden. Also ich möchte gerne die 3 Punkte ansprechen jetzt. Was ist Web3 überhaupt? Um welche Frage geht es in der Studie konkret dann? Und was sind die zentralen Erkenntnisse? Bei Punkt 1, was ist Web3, haben wir zusammen in der Studie festgehalten, dass es sich bei Web3 eben um die nächste Evolutionsstufe des Internets handelt. Du hast es bereits gesagt, Sven, oder quasi die Evolution der Blockchain-Thematik. Und diese Stufe setzt auf der Zentralisierung, Blockchain-Technologie und die Ermächtigung der Nutzerinnen und Nutzer durch eine stärkere Kontrolle über Daten und digitale Güter. Und das sind, glaube ich, die Kernaspekte, die dazu zählen. Und während die Debatte über seinen Status als Hype oder echter Trend weitergeht, haben sich die Anwendungen teilweise bereits nahtlos in das Leben einer jüngeren oder der jungen Generation integriert. Das hat eigentlich vor etwa mehr als einem Jahrzehnt begonnen und die allgemeine Prämisse dieser Technologie lässt sich als Read, Write, Own, Participate zusammenfassen. Also die Dezentralisierung, Peer-to-Peer-Interaktionen, die gefördert werden, ohne Abhängigkeiten von zentralisierten Instanzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Beispiele für Web3-Anwendungen reichen von Kryptowährungen per se über dezentralisierte Finanzanwendungen bis hin zu sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens und DAOs, also Decentralized Autonomous Organizations, also Unternehmen oder Gebilde, die in sich selber eigentlich organisiert sind. Und diese Anwendungen werden manchmal mit immersiven Technologien verbunden und kombiniert. Immersive Technologien, wir haben es vorhin bei der Einleitung zu Tobias gehört, da kann man sich Augmented Reality, Virtual Reality vorstellen. Es gibt Spieleplattformen, virtuelle Welten im Zusammenhang mit dem erlebten Metaverse-Boom im Jahr 2023. Und das führt uns jetzt bereits schon einen Schritt weiter ins Thema Metaverse. Tobias, dein Team ist spezialisiert auf disruptive Technologien. Dazu gehört natürlich auch eben dieses Metaverse und die damit verbundenen Web3-Applikationen. Kannst du kurz erläutern, was man darunter verstehen kann?
Ja, vielen Dank, Thomas. Was für eine spannende Frage gleich zu Beginn. Ich denke, wir könnten einen ganzen Podcast dazu nur füllen und wir haben da auch schon ganze Vorlesungen dazu veranstaltet und geleitet. Ich denke, du fasst es eigentlich schon sehr gut zusammen, oder? Es ist so ein bisschen der Overlap zwischen Web3, diesen ganzen dezentralen Ansatz und dem immersiven Ansatz, der Immersive Technologies, wie wir das nennen. Jetzt, wie ich es eigentlich meistens ganz einfach und intuitiv erklären zu versuche, ist, dass es eigentlich nichts weiter ist wie eine Weiterentwicklung des Internets, wenn ich jetzt auf das Metaverse anspreche. Und zwar würde ich da gerne kurz zurückblicken, um aufzuzeigen, wie es dann eigentlich gleich ist wie eigentlich die letzten Entwicklungen des Internets. Und zwar, das Ganze hat eigentlich so vor etwa 30 Jahren begonnen oder mit den Anfängen des Internets, wo man ganz einfach mit einem Rechner, in einem Browser auf digitalen Inhalt zugegriffen hat. Danach folgte dann vor etwa 15 Jahren die Mobile Generation. Und in der Mobile Generation war eigentlich spannend, dass die Grundzüge des Internets im Hintergrund waren genau gleich. Das Einzige, was sich dann da drin oder in dieser Generation verändert hat, ist eigentlich das Zugriffsmedium oder wie man auf diese Inhalte zugreift. In der Mobile Generation waren es dann die Apps, die eigentlich dann für einen spezifischen Inhalt, für einen spezifischen Use Case eine dedizierte Plattform, dediziertes App dafür geschafft haben, um halt intuitiver auf diesen Use Case einzugehen, oder? Ein Beispiel, das ich da immer bringe, ist zum Beispiel die SBB-App. In der SBB-App, ich denke, wir sind uns alle einig, es ist viel intuitiver auf dem Weg zum Zug, kurz in die App zu schauen, wann fährt der Zug, anstelle von auf www.sbb.ch zu schauen, wann der Zug dann ist. Oder ich würde sagen, die meisten Personen nutzen das App. Und was ich damit zeigen will, ist, dass eigentlich im Hintergrund das Internet funktioniert immer noch alles genau gleich, nur das Zugriffsmedium ändert sich. Und genauso wird es eigentlich auch beim Metaverse sein, oder? Das Metaverse benutzt genau die gleichen Grundzüge, wird aber halt für Use Cases genutzt, die sehr spezifisch oder einen anderen Fokus haben, oder? Und der Fokus da wird dann auf die immersiven Technologien sein. Die Use Cases, die das natürlich dann stillt, sind diese kommunikativen, kollaborativen Use Cases, die sich dann darin wirklich anders anfühlen, oder? Jetzt, das Metaverse ist natürlich basiert auf ein paar Charakteristiken, wo ich jetzt nicht wirklich voll ins Detail gehen werde. Da geht es vor allem so um die Persistenz, die Interoperabilität und so weiter. Wir sind der Meinung bei EY, es gibt eigentlich noch keine Plattform, die all diese Charakteristiken wirklich vereint. Und deshalb sprechen wir auch bei den Plattformen, die es aktuell schon gibt, die teilweise auch schon sehr spannend sind. Trotzdem nennen wir diese Plattformen zum jetzigen Zeitpunkt Metaverse-like-Plattformen, weil halt noch keine Plattform wirklich alles verbindet. Ich denke, ein Aspekt, das Metaverse, das sehr zentral ist und das auch sehr spannend ist, ist die ganze Dezentralisierung, womit wir auch wieder ein bisschen zurückkommen auf die Studie. Du hast es bereits angesprochen in der Intro, dass Web3 eigentlich diese Dezentralisierung dann eigentlich zusammenfasst. Read, write, own, participate, hast du selbst auch schon gesagt. Vielleicht abschließend ein Wort, oder etwas, das ich sagen kann dazu, zu Web3, was wir daran so spannend finden, ist, dass es eigentlich erstmals in der Geschichte möglich ist, dass wir in einer großen Gruppe einen Konsens finden können, ohne uns dabei auf eine zentrale Instanz zu verlassen. Das heißt, das Spannende daran ist, das geht halt nicht nur auf reale Güter, sondern auch auf digitale, oder? Und in diesem Kontext heißt das, dass es ganz viele neue Use Cases gibt für reale Güter, aber eben auch für digitale Güter, oder? Und jetzt in dem Finanzbeispiel, wo wir uns jetzt natürlich im Rahmen dieser Studie auch befinden, die Finanz-Use Cases dazu sind natürlich dann die Kryptowährungen, oder? Aber ich denke, wir werden auch im Laufe des Podcasts hoffentlich auch ein paar andere Studien oder andere Use Cases auf ein paar andere Use Cases zu sprechen kommen, wo wir auch dann die realen Güter mit einbeziehen.
Genau, das ist sozusagen noch traktandiert. Ich möchte kurz zusammenfassen, eben, was kann man unter diesen Web3-Applikationen und Metaverse verbinden? Eben, das ist eine Weiterführung des Internets, ein anderes Zugriffsmedium, einen anderen Zugang. Das finde ich ein sehr gutes Bild, das wir jetzt im Hinterkopf behalten können für das, was nachher auch noch folgt, oder mit dem Aspekt auch der Dezentralisierung, dass man als Gruppe einen Konsens findet. Ich glaube, das ist wirklich die Neuerung, die diese Technologie dann effektiv bietet. Kommen wir wieder etwas näher auf die Studie, die wir durchgeführt haben, oder was war die Hauptfrage? Wie haben wir das dann auch beantwortet? Nun, es ging darum zu fragen, ob Finanz- und Treasury-Abteilungen eingebunden sind oder werden sollen und ob sie auf dem Spielfeld sind oder eher an der Seitenlinie stehen bezüglich diesen Entwicklungen. Wir haben zusammen eine Online-Umfrage durchgeführt mit dem Ziel, Erkenntnisse hauptsächlich von Finanzfachleuten und externen Ansichten von Finanzfachleuten zu sammeln. Da haben etwa 88% Finanzfachleute geantwortet und etwa 12% auch nicht Finanzfachleute. Wir haben eigentlich lediglich 9 Fragen gestellt. Wir konnten in erster Linie dann den aktuellen Stand der Bereitschaft für Web3-Innovationen in Erfahrung bringen und die derzeitige Beteiligung von Finanzabklärungen an Web3-Initiativen ermitteln. Die Umfrage haben wir über ein Online-Umfragetool durchgeführt, generierte rund 100 Antworten. Ist wichtig zu beachten, dass die Ergebnisse eher einen Hinweis auf den Status quo geben und nicht per se repräsentativ sind für eine bestimmte Grundgesamtheit. Und die Ergebnisse, das müssen wir auch offen sagen, dienen deshalb eher als ein Stimmungsbild, und wir haben das auch so entsprechend offengelegt. Das war unsere Fragestellung, der wir nachgegangen sind. Und ich glaube, wo wir jetzt heute am meisten Zeit auch brauchen möchten, ist die Diskussion der Haupterkenntnisse. Und da stelle ich euch gerne die dritte Frage, also wie ist der aktuelle Stand der Finanzorganisation in der Schweiz bezüglich der Einführung von Web3-Anwendungen innerhalb des Unternehmens?
Die Frage nehme ich gerne auf, Thomas. Ich glaube, du hast es sehr gut einleitend gesagt, was eigentlich das Ziel war. Oder wir hatten so drei Themen, die wir wirklich uns angeschaut haben. Einerseits wollten wir wissen, wie oder investieren Schweizer Firmen überhaupt bereits in Web3? Wie sieht da der Stand aus? Wie gesagt, die Readiness der Finanzfunktion war für uns natürlich ein wichtiges Thema. Und dann letzten Endes auch für die Unternehmen, die bereits Initiativen haben, wie wird die Finanzfunktion involviert in solche Projekte? Und die Resultate, die sind eigentlich ganz spannend und für uns zum Teil auch etwas überraschend, ganz ehrlich. Und zwar, wenn wir mal schauen, welche oder wie viele Firmen das überhaupt bereits Web3-Initiativen haben, war jetzt über die gesamte Studie waren eigentlich 30% der Antworten, dass eigentlich bereits eine Initiative, mindestens eine Initiative läuft. 52% haben gesagt nein und 18% haben gesagt, sie wissen es nicht. Und das finde ich schon auch noch sehr spannend, oder? Dass fast 20% der Leute eigentlich gar nicht wissen, ob überhaupt eine Initiative stattfindet. Das war einerseits überraschend, andererseits auch ganz ehrlich, dass es nur in Anführungszeichen 30% sind, die bereits Initiativen haben, weil wir natürlich Vergleichsstudien herangezogen haben, auch aus anderen Ländern. Und da waren die Rates zum Teil höher. Und wir sehen doch, dass die Schweiz eigentlich sehr, sehr fortschrittlich ist in dem Thema und sehr weit ist. Und daher hätten wir vielleicht ein bisschen einen höheren Ja-Anteil erwartet. Das kann aber, wie du auch gesagt hast, auch daran liegen. Es ist ja keine repräsentative Umfrage. Wir konnten nicht steuern, sind es vor allem große Unternehmen, kleinere, mittlere, die da antworten. Und das kann natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass vielleicht nicht alle, die großen Unternehmen wirklich teilgenommen haben. Das zweite Thema, wie angesprochen, oder wie bereit sind eigentlich die Finanzfunktionen in dem Bereich? Und da stellt sich halt heraus, dass wir doch feststellen mussten, dass viele Finanzfunktionen noch nicht wirklich weit sind in dem Bereich. Also wir haben dann auf einer Skala von 0 bis 10 die Leute einteilen lassen, wie bereit sie sich fühlen aus der Finanzfunktion. Und da waren doch fast ein Drittel der Antworten, dass sie eigentlich zwischen 0 und 1 liegen. Also wenn 10 das Höchste ist, war das wirklich quasi gar nicht bis sehr, sehr tief die Bereitschaft. Und eigentlich weniger als 10% sind der Meinung, doch, wir sind eigentlich relativ gut vorbereitet, also mit einem Rating von über 7. Das zeigt, dass doch da ein relativ großes Potenzial besteht, diese Readiness der Schweizer Unternehmen noch ein bisschen zu erhöhen in diesem Bereich. Und dann war für uns natürlich spannend, und das war ja auch die Hauptfrage im Ganzen, wie soll das Involvement oder wie soll Finance eigentlich involviert sein? Sollen sie im Lead sein von solchen Initiativen? Sollen sie einfach als beratend involviert sein oder einfach informiert werden? Und da hat sich gezeigt, dass eigentlich aus denjenigen, die eine Initiative haben, war nur eine Initiative wirklich im Lead von Finance und die restlichen waren entweder einfach nur involviert im Sinne von, dass sie beratend oder mal angefragt wurden oder indem sie einfach informiert wurden über einen Kanal. Und da haben wir dann natürlich auch gefragt, wie das Bedürfnis ist, oder dass die Finanzfunktion involviert sein soll. Also wenn wir dann jetzt mal losgelöst von wie werden sie involviert, sondern was glauben die Befragten, wie das Involvement sein soll. Und das gibt dann natürlich wieder ein anderes Bild. Und das hat mich dann doch wieder recht positiv gestimmt, dass eigentlich die überwiegende Mehrheit ein mittleres oder sogar hohes Bedürfnis sieht, dass Finanzen involviert sein soll. Und wir kommen sicher später noch darauf zurück, wo und wie genau. Aber spannend auch, und da schlägt natürlich mein Treasurer-Herz dann wieder hoch, ist, dass wirklich auch die Treasury-Funktion als solches eigentlich am wichtigsten beurteilt wird, dass Treasury involviert wird in solchen Initiativen.
Okay, also ich fasse ganz, ganz kurz zusammen. Es gibt einige Firmen, die haben Initiativen. Teilweise wissen die Leute nicht, was läuft. Erstens. Zweitens, man sieht sich selber als eher nicht gut vorbereitet an für das, was das Potenzial ist von Web3-Initiativen. Und drittens, das Bedürfnis ist da, dass man sich aus einer Finanzfunktion eben ein mittleres bis hohes Bedürfnis ist da, dass man sich da einbringen kann, insbesondere auch ein Involvement vom Treasury wird von den Befragten selber als entsprechend wichtig angeschaut. Und für
Genau.
mich selber war dann noch eine spannende Erkenntnis die Antwort auf die Frage, ob es eine ja, generelle Notwendigkeit auch gibt, wenn wir diese Lücke feststellen, ob es eine Notwendigkeit gibt, sich weiterzubilden. Und das wurde ganz klar bejaht, zumal das grundlegende Verständnis als eher tief eingestuft wird, oder? Wir haben es vorhin auch im Zusammenhang mit der Frage eigentlich indirekt auch schon mitbekommen, dass man sich noch als nicht gut vorbereitet einstuft. Also wenn ich da speziell auf Treasury eingehe, haben wirklich 36% gesagt, es gibt ein hohes Bedürfnis, dass man die Weiterbildung im Web3-Themen forciert und 45% haben gesagt, das ist so durchschnittlich das Bedürfnis und eigentlich recht wenig haben gesagt, nein, das braucht es eigentlich eher weniger, dass man sich in diesen Bereichen weiterbildet. Wie wirkt sich jetzt die Integration von Web3-Anwendungen als neues Erlösmodell auf die Abläufe Ihrer Finanzabteilung aus? Sven, das ist das, was, oder Tobias, was ihr angesprochen habt, oder?
Ja, genau. Also ich nehme das sehr gerne auf. Ich denke, was spannend ist im Zusammenhang mit Web3, mit den Web3-Anwendungen, das ist, dass sie halt wirklich auch Revenue Generating sind, also dass sie Einnahmen bringen für die Unternehmen. Und da gibt es auch einige Beispiele dafür. Ich mache da gerne ein Beispiel aus der Modebranche. Ich glaube, das ist eine Studie, die vor etwa einem Jahr publiziert wurde, oder beziehungsweise auch die Zahlen davon wurden vor etwa einem Jahr publiziert. Und das ist die Firma Nike. Die Firma Nike, die ist selbst, war sehr früh dabei in diesen Web3 Anwendungen, hat auch einige Firmen aufgekauft, um da wirklich früh dabei zu sein. Aber was wirklich spannend ist, ist zu sehen, wie viel Umsatz die bereits vor einem Jahr gemacht haben mit Web3-Applikationen. Und Web3, um das vielleicht ganz kurz einzuführen, in ihrem Fall haben sie NFTs verkauft. Das sind dann so Digital Wearables, also so digitale Kleider, würde ich schon fast sagen, für Avatars in Games oder auf so Metaverse-like Platforms. Wo dann die Nutzer die kaufen können und dann haben sie halt einen neuen Nike-Hoodie auf dieser Plattform an. Oder Nike hat das natürlich sehr cool gemacht. Die haben das auch beispielsweise, wenn man einen Hoodie so digital gekauft hat, hat man in der echten Welt den genau gleichen Hoodie ebenso bekommen. Wieso ich das jetzt aber so einführe, ist, ich möchte kurz veranschaulichen, wie viel Geld denn Nike schon macht mit solchen NFT-Initiativen. Und wie gesagt, vor gut einem Jahr haben die schon gegen 200 Millionen Umsatz gemacht mit NFTs. Das heißt, 100 Millionen davon, also gut etwa die Hälfte, kam da aus den Erstverkäufen dieser Hoodies. Und was jetzt aber sehr spannend ist mit diesen NFTs, ist, dass man eben auch weiterhin damit Geld verdient, also auf dem Sekundärmarkt, oder? Das heißt, normalerweise hat man da so Royalties, also Lizenzgebühren oder Tantiemen. Mit diesen Lizenzgebühren verdienen sie bei jedem Weiterverkauf eines solchen digitalen Hoodies und die werden natürlich weiterverkauft, weil da ein sehr großer Markt besteht, weil die auch sehr selten sind, oder? Nike verdient eigentlich bei jedem Weiterverkauf selbst daran mit. Das heißt, die haben 100 Millionen aus dem Primary Market bekommen oder verdient und weitere 100 Millionen nur durch Royalties verdient, oder? Und das veranschaulicht eigentlich ein bisschen der Wert, der in dieser Industrie aktuell so gezahlt wird für solche digitalen Tokens, oder? Mit dem will ich unterstreichen, dass es eigentlich sehr viele Einnahmemöglichkeiten gibt in diesem Markt. Und da muss früher oder später muss Finance irgendwie damit involviert sein, oder? Weil diese 200 Millionen, die liegen ja nicht irgendwo auf einem Private Key bei Nike rum und da kann jemand einfach darüber verfügen, oder? Da müssen wirklich Prozesse etabliert sein, wie dann damit umgegangen wird.
Ist noch spannend, Tobias, oder? Ich meine, ich bin ja ein paar Generationen, nicht Generationen, ein paar Jährchen älter und ich glaube, für viele Leute auch in meinem Alter ist das noch ein bisschen weit weg. Man denkt so, ja, Spielerei. Aber für mich war wirklich eigentlich sehr, sehr spannend. Ich habe eigene Kinder, die sind 12 und 14 und die sind natürlich genau in solchen Spielen, die du jetzt ansprichst, sehr viel unterwegs und die geben also wirklich einen ziemlich großen Anteil ihres Taschengeldes in diesen Spielen aus, um eben genau solche Hoodies oder solche virtuelle Kleidung für die Avatars zu kaufen. Und ich glaube, was ich halt daran spannend finde, ist, wenn ich auch mit unseren Kunden spreche, die sagen, ja, aber das ist doch noch nicht so relevant und ja, ich glaube nicht, dass das kommt. Und ich sage mir dann einfach immer, die junge Generation, die halt in 5, 10 Jahren dann wirklich auch die Kaufkraft hat, die ist sich schon sehr früh oder jetzt schon gewohnt, eben Geld in diesen virtuellen Welten auszugeben und wird das auch weiter tun. Und deshalb glaube ich, bin ich absolut bei dir, oder? Das ist ein riesen Revenue-Potenzial, das Firmen eigentlich erschließen wollen und sollen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Und sehen wir auch immer wie mehr, oder? Sehen wir auch immer wie mehr im Markt.
Ja, vielen Dank für das spannende Beispiel von Nike, oder? 200 Millionen Umsatz. Es ist wirklich spannend, was da schon läuft. Und das unterscheidet sich ja auch zur realen, traditionellen Welt. Wenn ich dort meinen Nike-Hoodie weitergeben, verkaufen würde, müsste ich ja keine solche Royalties oder Lizenzgebühren zahlen. Ansonsten dort bei Web3 ist es dann eigentlich wie daran gekoppelt, oder dass das, wie sage ich mal, fast automatisch vonstatten geht. Und auch noch spannend, diese NFTs, das hatten wir im Jahr 2023 mit dieser ganzen Hype-Geschichte, die können dann auch einen sehr großen Wert erhalten, wenn es eben ganz, ganz speziell limitierte Kollektionen sind. Und die können dann eigentlich nicht einfach so kopiert werden, sondern die sind eben unique in dem Sinne, einzigartig, auch wenn es sich um ein digitales Gut handelt. Das finde ich ein sehr wichtiger Aspekt, den man erkennen sollte. Und ihr habt es jetzt gesagt, wenn man so viel Umsatz auch macht im Metaverse oder Metaverse-like Platforms, was dass eben die Prozesse auch stimmen müssen, Treasury muss eingebunden werden, eigentlich ganze Finanzabteilungen sollten sich da mal Gedanken darüber machen. Wie seht ihr das? Ist man da auf dem Spielfeld oder an der Seitenlinie bezüglich Einbindung?
Also da könnten wir ja jetzt eine ganz kurze Antwort drauf geben und sagen, ganz klar auf dem Spielfeld. Aber natürlich wollen wir da auch noch ein bisschen Background zugeben. Also ich glaube, wir haben es schon angesprochen, oder? Das Offensichtlichste ist ja diese Revenue Streams, die dann halt in einer Kryptowährung eingehen. Und irgendwann, zumindest heute noch, will man die ja auch dann in Fiat-Währungen sich wieder zu nutzen machen oder zur Verfügung stellen. Das heißt, es braucht da schon mal irgendjemand, der diese Conversion macht. Und das ist typischerweise ja ein Treasury-Thema, wenn man dann so eine Kryptowährung einfach als zusätzliche Währung im Portfolio eines Unternehmens sich überlegt. Dann ist natürlich das ganze Thema Zahlungsverkehr oder eben Crypto-Payments ein Riesenthema. Also wie finden diese Austausche statt? Da, wie gesagt, da braucht es einen Prozess, da braucht es Kontrollen zu. Das ist natürlich ein Thema, was Finanzabteilungen insbesondere im Treasury typischerweise angesiedelt wird und auch im Bereich Krypto natürlich Sinn macht, dass die da angesiedelt sind. Und wenn man das Spiel ja ein bisschen weiterdenkt, oder? Irgendwann sind da nicht nur Revenue Streams, sondern ich bin sicher, da sind auch Kosten da natürlich. Also da die Nike wird auch im Krypto-Bereich etwas zahlen müssen für die Unterhalt der Infrastruktur im Web3 etc. Das heißt, es gibt nicht nur Eingänge, es gibt auch Ausgänge. Das heißt, irgendwo muss man sich dann überlegen, ja, macht es Sinn, jedes Mal wieder in Fiat-Währung zu transferieren und wieder zurück? Oder sagt man sich halt, ja nein, ich halte halt diese Kryptos irgendwo in meinem Portfolio drin und behandle die wie eine Währung, wie ich das heute schon mit Fremdwährung mache. Und dann kommen natürlich die Themen Cash Management, Liquiditätsmanagement mit ein. Man muss die einbeziehen in die ganzen Prozesse und ganz, ganz wichtig natürlich das Risikomanagement, oder? Wir alle wissen, wie volatil heute immer noch diese Kryptowährungen sind. Und da braucht es natürlich eine ganz gute Governance, eine ganz gute Strategie, wo man sich die man sich zurechtlegt und sagt, okay, das ist jetzt unser Risk Appetite, wie man das auf Neudeutsch so schön sagt, in dem Bereich und sich dann halt entsprechend absichert oder auch die Positionen halt dann entsprechend wieder in Fiat umdreht oder eben nicht. Und ich glaube, das sind so klassische Treasury-Themen, die natürlich auch im Bereich Krypto sehr, sehr relevant sind. Und dann ein weiteres Thema, was natürlich dann vielleicht nicht direkt Treasury, sondern vielleicht breiter finanzrelevant sind, ist das Accounting. Eigentlich ganz trivial, denkt man, oder? Man muss ja diese Assets, sei es Krypto, sei es NFTs, die muss man ja irgendwo in der Bilanz verbuchen. Und das sind Themen, da gibt es noch keine sehr klare Guidance, auch nicht von IFRS und US GAAP. Es gibt da gewisse Publikationen dazu, aber typischerweise werden diese immer noch als immaterielle Vermögenswerte angeschaut. Aber es braucht natürlich immer eine Case-by-Case-Betrachtung. Das heißt, diese ganze Accounting-Thematik wird sicher noch, da wird sicher noch ein bisschen Bewegung in den nächsten Monaten und Jahren stattfinden, je mehr natürlich solche Assets auch in der Bilanz der Unternehmen auftauchen. Und dann ein weiteres Thema, und Tobi, ich glaube, da würde ich gerne wieder an dich übergeben, ist natürlich das Thema Storage, oder? Das ist ja immer so ein wichtiges Thema. Wie werden diese Kryptos oder auch die NFTs eigentlich aufbewahrt in einem Unternehmen? Aber ich glaube, da bist du von der technischen Seite, vielleicht kannst du da besser noch ein bisschen Fleisch an den Knochen geben.
Ja, sehr gerne. Also es ist ein guter Punkt, weil du hast zuvor jetzt gerade das Risiko angesprochen. Du hast gesagt, die Volatilität der Kryptowährungen, das ist ein Risiko, das man immer hört und immer in den Medien auch ist, wie volatil das halt noch ist oder sein kann. Ein zweites Risiko, das besteht, ist natürlich, wer verwaltet die Funds? Oder man muss wissen, Kryptowährungen, die sind ja nicht bei einer Bank. Über die verfügt man selbst, oder? Also da geht es darum, wie man dann wie man diese Kryptowährung verwahrt. Und da ist Custody genau das richtige Stichwort, das du da gibst. Eigentlich gibt es da zwei Ansätze, die man verfolgen kann. Das eine wäre Self-Custody. Das heißt, man verfügt selbst über den Private Key der Funds, den privaten Schlüssel, den man braucht, um Zahlungen auszulösen. Das heißt, für das braucht es natürlich ganz viele Prozesse, die involviert sein müssen oder wer darf das wie auslösen, wie wird er verwahrt oder ist ein Risiko, weil wenn man das verliert, wenn man diesen Private Key verliert, dann verliert man all diese Funds, oder? Da gibt es vielleicht eine Strategie, macht man das auf mehrere verschiedene Private Keys und so weiter. Das muss alles etabliert werden. Bei der Self-Custody ist natürlich gratis, oder? Also gratis intern, kostet natürlich intern, aber man muss es nicht an jemand externen geben. Und wie ich das schon andeute, der zweite Ansatz wäre dann die Third-Party-Custody. Das heißt, da gibt es ganz viele Firmen, die sich genau auf das spezialisieren. Also ich möchte nicht sagen Bank, aber die bieten eigentlich wie eine Bankendienstleistung an für Kryptowährungen. Das heißt, sie verwahren die Funds und helfen einem, dass da all diese Prozesse in place sind und dass da eigentlich das Risiko minimiert werden kann, oder? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage für die Finance-Abteilung oder allgemein für Firmen oder welchen Ansatz sie da wählen wollen. Ich persönlich, und das ist wie ich meine persönliche Meinung, ich bin da immer der Meinung, Self-Custody ist eigentlich das Wahre und es ist jetzt, und das zeigt auch, oder es hilft einem eigentlich auch die ganze Sache zu verstehen. Wenn man jetzt einfach sagt, man will etwas machen mit Web3 und lagert alles aus, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen, dann verliert man wahrscheinlich auch ein bisschen den Innovationsgeist, oder der dann eben solche Innovationen vorantreiben könnte.
Ja, absolut bin ich bei dir, Tobi. Und ich glaube, ein letztes Thema, aber da gehen wir jetzt wirklich nicht drauf ein, weil es soll ja Finanzfokus sein, aber das Thema Legal und Tax, oder? Und ich empfehle allen natürlich, unsere Studie zu lesen. Da gibt es auch ein paar mehr Details dazu. Aber es kommen natürlich Themen auf wie Eigentümerrechte, Vertragsrecht, Datenschutz, Konsumentenschutz, Cross-Border-Zahlungen. Also, das sind dann natürlich andere Regulationen und andere Jurisdiktionen involviert. Und ich glaube, das sind Themen, das muss man sich einfach anschauen und muss man sich bewusst sein.
Genau, also da kommt wirklich einiges auf diese Finanzabteilungen und Treasury-Abteilungen zu, womit man sich sinnvollerweise frühzeitig auseinandersetzt, weil es diese Aspekte braucht, um eben, wie wir im Beispiel von Nike gehört haben, die entsprechenden Umsätze realisieren zu können. Und das ist wichtig. Hier auch von meiner Seite nochmal der Hinweis auf die Studie, wo man weitere Informationen findet, Quellen, Ansprechpartner in den verschiedenen Bereichen. Und was meines Erachtens noch für viele Leute so ein aus dem Finanzbereich ein Hinderungsgrund ist, sind eigentlich so die fehlenden Use Cases, die vielleicht auch jetzt ganz konkret in der Schweiz noch nicht so weit verbreitet vorhanden sind wie Nike als sehr großes Unternehmen. Was würdet ihr für zentrale Use Cases ins Feld führen, damit man sich da weiter mit dem Thema auseinandersetzen würde?
Ja, ich greife den Punkt sehr gerne auf. Ich denke, ich bin da bei dir. Ich denke, es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Industrie an. Ich denke, es ist schwierig, allgemein zu sagen, was jetzt die Finance-Funktion machen will oder machen soll. Ich denke, ein Thema, das wir sehr oft hören aktuell im Markt sind, ist die ganze Tokenisierung, also Tokenization of Assets. Sei das reale Assets, wo irgendwelche Immobilien, Aktien oder reale Wertgegenstände halt aufgestückelt werden also tokenisiert werden. Oder dann eben auch im digitalen Kontext, dass beispielsweise Nike die digitalen Assets, sonstige digitale Inhalte, digitale Kunst oder auch Kryptowährungen sind schlussendlich auch digitale Tokens eigentlich. Das ist etwas, das wir im Markt sehr oft hören und da ist natürlich ein bisschen, was wir auch eingangs schon gesagt haben, diese Use Cases kommen natürlich meistens aus den Innovationsteams, aus dem Business. Was ich aber sagen will, was eigentlich Business oder Industrie agnostisch ist, sind eigentlich die ganze Readiness der Finance-Abteilung. Also ich würde sagen, die Akzeptanz von Kryptowährungen und schlussendlich hat jede Firma wird irgendwie bezahlt, oder? Und wenn Firmen sich jetzt initial damit beschäftigen, und das ist der einfachste Use Case, wie sind dann ihre Prozesse, wenn wir dann Kryptowährungen akzeptieren würden oder möchten oder müssen in den nächsten Jahren, und das wird kommen, früher oder später, weil auch die ganzen Diskussionen um CBDCs, das sind Central Bank Digital Currencies und so weiter, also früher oder später wird das alles kommen. Und da ist man jetzt einfach im Vorteil, wenn man sich jetzt schon damit beschäftigt, oder? Und da geht es um genau diese Themen, die wir zuvor gesagt haben. Einmal die ganze Legal-Struktur abzuklären, oder was muss da alles stimmen? Die ganze Storage-Thematik, oder können wir das selbst verwahren? Bilden wir da sogar ein kleines Team aus, die sich darauf spezialisiert? Oder würden wir das extern an eine Third-Party-Custody übergeben? Aber auch dort kommt der ganze Due Diligence-Prozess muss man den ganzen Due Diligence-Prozess starten? An wen gibt man das und so weiter? Was kostet das? Was sind die Implikationen? Also, ich denke, da gibt es schon auch eben diesen einen Use Case, den man eigentlich sofort starten kann. Und der ist auch sehr industrieagnostisch.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist so der Startpunkt, oder diese Crypto Acceptance für Finanzfunktionen. Und ich glaube, wenn man das dann ein bisschen weiterdenkt, und ich habe es vor ein paar Minuten schon angesprochen, oder wenn dann eine Kryptowährung halt Teil des Portfolios einer Unternehmen ist, dann kann sich dann auch die Finanzabteilung oder insbesondere der Treasurer halt überlegen, gut, was mache ich denn jetzt mit diesen Kryptos, die ich halt eben halte, weil ich sage, ich will nicht alles direkt wieder in Fiat umwandeln. Und da gibt es natürlich spannende Use Cases so mit dem Überbegriff Decentralized Finance und da so insbesondere so das Thema Lending and Borrowing, was letzten Endes eigentlich nichts anderes ist, als dass ich meine Kryptos gewinnbringend anlegen kann. Also wie wenn ich heute ein Deposit mache, kann ich das natürlich natürlich kann ich das mit Kryptos heute auch machen. Die lege ich dann an und kriege quasi einen Revenue aus diesen Kryptos, die ich sowieso einfach in meinem Wallet sonst hätte. Und das ist natürlich alles dann Blockchain-basiert auf Smart Contracts und läuft alles vollautomatisiert ab, ohne Intermediary, ohne Bank, oder was ja eigentlich immer so das Gedankengut von diesen ganzen Blockchain-Anwendungen ist. Und dann ist klar, etwas, was vielleicht naheliegend ist, aber doch vielleicht ein bisschen ein Unterschied ist, sind diese Decentralized Exchanges, oder wo dann Kryptowährungen direkt gehandelt werden können. Das kennen alle, die schon mal irgendwo ein Wallet gehabt haben und irgendwo was gekauft haben. Ist natürlich ähnlich wie heute eine FX-Trading-Plattform, was jeder Treasurer kennt, nur dass es da halt auch wieder ohne eine Bank geht. Das ist quasi Peer-to-Peer, es ist Real-Time, es braucht kein Settlement dahinter, es läuft direkt in der Blockchain ab und wird dort gespeichert, oder? Und dann ein letzter Use Case, Tobi, ich glaube, das finde ich noch sehr, sehr spannend, sind diese Continuous Streaming of Payments over Time, nennt sich ja das. Ich übersetze das jetzt nicht ins Deutsche, aber es ist vielleicht so ein bisschen ein Gedankenspiel, wo man sagt, dass man eigentlich real-time kontinuierlich zahlt für den Gebrauch von etwas. Und wenn ich etwas sage, das kann der Stundenlohn des Beraters sein oder es kann Mieten sein oder irgendwas, wo man quasi einfach as used immer kontinuierlich bezahlt über das Crypto Wallet. Und das klingt jetzt vielleicht nicht ganz so spannend, weil man sagt, das hat man ja heute in der realen Welt schon ähnlich. Nur ist hier halt das wirklich das Realtime. Und wenn ich so die Use Cases anschaue, und Thomas, du hast eingangs gesagt, hast du von DIOs gesprochen. Ich meine, da sind natürlich die Use Cases sehr, sehr groß, dass man da wirklich direkt in diesen virtuellen Welten eigentlich was kauft und zahlt so in der Zeit, wo man es braucht. Und ich glaube, das sind spannende, auch vielleicht ein bisschen Gedankenspiele, auf die sich eine Finanzfunktion und Treasury einstellen kann, was in der Zukunft kommt und wo eigentlich dann entsprechend auch die Prozesse und die Readiness eigentlich da sein muss. Und wie gesagt, vieles klingt vielleicht noch so etwas futuristisch, oder? Aber ich glaube, wir haben auch zeigen können mit diesen Use Case, die heute schon da sind, dass halt eben Firmen sich wirklich mit dem Thema beschäftigen müssen. Und wir sind ganz klar der Meinung, dass es ein Real Trend ist. Und Thomas, du hast eingangs gesagt, wir haben natürlich in unserer Studie auch diese Frage gestellt, ob die Leute glauben, dass diese Web3-Thematik eher ein Hype ist oder ob es ein Real Trend ist. Die Antworten waren geteilt, aber doch immerhin 60% waren der Meinung, es ist ein Real Trend. Und ich glaube, da würden wir ganz klar dem einstimmen und sind absolut der Meinung, dass das in Zukunft immer mehr kommen wird. Und damit auch das Statement, dass der Treasurer und auch die Finanzfunktion, aber natürlich vor allem auch der Treasurer als Sparringpartner von CFO und Sparringpartner und Berater vom Business hier natürlich absolut on top sein muss, damit eben diese Use Cases auch, dann auch operativ umgesetzt werden können und nicht einfach nur ein schöner Use Case und ein schöner Pilot eigentlich bleibt.
Ja, also ich stimme da voll überein und ich danke euch an dieser Stelle für diese Use Cases, die ihr aufgeführt habt, die Tokenisierung von Assets, CBDCs, also Zentralbankwährungen, wo einiges geht und im Kommen ist, Lending, Borrowing, dezentrale Marktplätze mit Liquiditätspools auch noch verbunden. Das ist ein sehr spannender Aspekt, die eigentlich autonom funktionieren, ohne irgendwelches Zutun von zentralen Gegenparteien. Das Continuous Streaming von Zahlungsflüssen, wie man sich das vorstellen kann. Also das sind wirklich spannende Aspekte, wo ich auch nur beipflichten kann, dass sich Treasurer eben auch im Sinne von Experten in einem Unternehmen entsprechend oder Expertinnen in einem Unternehmen entsprechend mit dem Thema frühzeitig auseinandersetzen, damit man dann auch nicht überrascht wird von den Themen. Und ja, von meiner Seite eben, ich denke, das ist ein schöner Schlusspunkt, dass wir mit diesen Use Cases und den konkreten Implikationen abschließen können. An dieser Stelle also, lieber Sven, lieber Tobias, vielen Dank für die Antworten zu den Fragen und für die Zusammenarbeit. Ich bin ganz sicher, dass es auch in Zukunft spannend bleibt und Web3 damit auch unsere Lebens- und insbesondere auch die Arbeitsgewohnheiten und Prozesse maßgeblich verändern wird. Nochmals herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft euch beiden.
Vielen Dank, lieber Thomas. Sehr spannend.
Vielen Dank.